Ja, ich freue mich wirklich sehr, bei euch hier zu sein. Und ich habe vorhin schon gesagt, als ich zur Tür reinkomme, ich ehrlich gesagt war ich noch nie in Stelle. Und ich bin heute Morgen die Autobahn hier abgefahren und habe gedacht, wow, hier sieht es richtig gut aus. Hier entsteht ja viel, ein neues Neubaugebiet, hier kommen neue Menschen dazu. Scheint ein attraktiver Ort zu sein. Und dann fand ich es richtig toll, ihr als Gemeinde seid direkt an der Hauptstraße. Wow, man sieht euch. Super. Ich habe ja schon meinen Namen gesagt und ich habe auch schon gesagt, woher ich komme. Und ich habe kurz angedeutet, dass ich neben meiner Aufgabe als Vater und Ehemann auch noch einen anderen Beruf habe oder eine andere Berufung habe. Und zwar arbeite ich als Geschäftsführer und Vorstand an der AHFS, Christliche Bildung Hamburg. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, schon mal davon gehört hat. Das ist ein christlicher Bildungsträger in Hamburg. Und der ist gar nicht so klein. Wir wollen jetzt kurz mal einen Blick auf die Karte werfen. Wir sehen das gleich eingeblendet. Die Techniker sind dabei. Genau richtig. Hier. Quer über Hamburg verteilt betreiben wir als AHFS Kitas, Schulen, Nachmittags- und Ferienbetreuungseinrichtungen und auch eine Bildungsakademie. Ihr seht, wahrscheinlich kennt ihr die Stadtteile alle, irgendwie habt ihr sie schon mal gehört, quer über Hamburg also verteilt. Wir haben 4 Grundschulen, 3 Kindergärten und 2 Stadtteilschulen, man nennt sie auch in anderen Bundesländern Gemeinschaftsschulen und ein Gymnasium. Ungefähr besuchen unsere Einrichtungen 1450 Kinder und Jugendliche jeden Tag in Hamburg unsere Einrichtung. 200 Mitarbeitenden haben wir hier, die bei uns arbeiten. Und wir sind sehr dankbar. Dieses Werk ist vor 30 Jahren entstanden und das wächst. Und wir freuen uns, dass jedes Jahr mehr Kinder und Jugendliche dazu zusammenkommen. Ihr seht es im Namen: christliche Bildungseinrichtung, christliche Bildung. Ja, wir sind ein christlicher Bildungsträger, denn uns ist wichtig, dass wir in Hamburg Kinder und Jugendliche mit Gottes Wort erreichen, durch Bildung. Wir haben Kitas, wir haben Schulen, aber das, was uns auszeichnet, ist das Wort christlich. Denn jeden Tag, wenn Kinder und Jugendliche bei uns sind, bekommen sie nicht nur Mathe, Deutsch, was ich, Grundschul-Sachunterricht oder Physik oder was auch immer sie gerade haben, unterrichtet, sondern sie lernen Gott kennen. Sie lernen Menschen kennen, die begeistert sind von Gott. Denn alle Mitarbeitenden, die bei uns arbeiten, sind bekennende Christen aus den unterschiedlichsten Gemeinden. Es ist nicht so, dass wir als Träger einer Einrichtung von einer Kirche oder einem Gemeindewerk oder einem Gemeindeverband sind. Nein, bei uns arbeiten Christen aus den unterschiedlichsten Gemeinden und Einrichtungen. Da sind Christen aus der evangelischen Landeskirche, da sind Christen aus der katholischen Kirche, aber auch Christen aus dem breiten Spektrum der freien Gemeinden. Und ich schätze das sehr, dass wir da gemeinschaftlich diesem Auftrag nachkommen, Kinder und jugendliche Menschen mit Gottes Wort zu erreichen. Ja, das ist meine Aufgabe und wer dazu mehr wissen möchte, kann mich gerne auch darauf gerne nachher nochmal ansprechen. Wer das gerne nochmal näher kennenlernen möchte, sprich mich an, ich erzähle dir gern, weil das ist ja nicht meine Predigt, sondern es gehört nur zu meiner Vorstellung, damit du mich einsortieren kannst. Einen kleinen Punkt wollte ich noch erwähnen. Das ist, wenn wir die nächste Folie sehen, das ist eine neue Sache. Die AHFS hat seit letztem Jahr eine Online-Akademie. Ihr habt ja, ich habe schon gemerkt, ihr habt ganz viel aus Corona gelernt. Ihr seid digital total cool aufgestellt hier mit Live-Übertragungen und man kann Predigten nachhören und so. Wir haben auch was gelernt. Wir haben als Bildungseinrichtung gelernt, dass Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern oder sonstige Interessierte auch interessiert sind einfach sich weiterzubilden und auch das gerne über Online-Kanäle. Und somit laden wir als AHFS ein, statt einem Netflix-Abend mal einen Fortbildungsabend zu machen. Und zu ganz unterschiedlichen Themen. Wir haben immer 90 Minuten Referenten, das ist dann live, digital, muss man sagen, eingeladen zu uns zum Thema Erziehung, zum Thema Leben, aber auch zu geistlichen Themen, ganz viel auch zu pädagogischen Themen, falls jemand Pädagoge ist unter euch, auch pädagogische Themen werden dort angeboten. Also wer auch dazu Fragen hat, kann es gerne mal nachschauen, Akademie der AHFS. Genug geredet dazu, jetzt wisst ihr, wer ich bin und was ich tue. Wir kommen aber zum Eigentlichen, zur Predigt. Und die Predigt möchte ich gerne mit einem Zitat anfangen. Denn manch hat sich gefragt, wofür steht denn eigentlich AHFS, mega schwer, kompliziert auszusprechen. Und wofür steht das? Dahinter steht eigentlich der Name August Hermann Francke. August Hermann Francke ist ein Pädagoge, schon ewig her, dass der gelebt hat. Aber der hat einen Ansatz gehabt, der hat nämlich gesagt, wie ich möchte gern, dass allen, egal aus welcher Bildungsschicht, aus welchem sozialen Milieu du kommst, Bildung bekommt und das auch gemeinschaftlich. Er war einer der gesagt hat, Adlige und Nichtadlige sollen zusammen unterrichtet werden. Und einer seiner Schüler, den kennen Sie, glaube ich, alle, ist der die Losungen sich ausgedacht hat. Nikolaus Graf von Zinzendorf ist einer seiner Schüler gewesen. Seine Mutter war es nämlich wichtig, dass ihr Sohn nicht nur eine adlige Bildung, auch wenn er aus adligem Haus kam, erhält, sondern dass er eine Bildung zusammen mit nicht adligen Kindern bekommt. Und August Hermann Francke hat folgenden Satz geschrieben. Er hat geschrieben, das klingt jetzt richtig altbacken, ne? Der ist ja auch schon ein bisschen älter gewesen. Wahre Glückseligkeit wird der zarten Jugend am besten eingeflößt durch das gottselige Exempel des Präzeptors selbst. Boah, das ist natürlich mal ein Satz, den muss man erstmal auf sich wirken lassen. Wahre Glückseligkeit wird der zarten Jugend am besten eingeflößt durch das gottselige Exempel des Präzeptors selbst. Was steht hinter diesem Satz? Die moderne Psychologie wird es heute auf den Punkt bringen und sagen, das Lernen am Modell. Das Lernen an einem Vorbild. Das Lernen an einem Menschen, der einem etwas vorlebt. August Hermann Francke hat gesagt, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler lernen am besten an ihrem Vorbild. Und kopieren ganz viel. Und ich glaube, wenn du selber über dein Leben nachdenkst, dann fallen dir bestimmt Personen an, an denen du gesehen hast, ja, so will ich auch sein. Oder das finde ich gut an der Person. Das möchte ich genauso umsetzen. Ich bin so ein Mensch, ich beobachte gerne Menschen. Ich gucke gerne Menschen zu, aber ich suche mir auch Vorbilder. Und ein dickes Buch mit lauter Vorbildern ist für mich die Bibel. Denn da sind super viele Menschen drin und ich finde die Stories, die da erzählt werden, super spannend, weil sie nicht immer super toll, alles richtig gut, sondern es gibt auch richtig herausfordernde Geschichten, schwierige Geschichten. Auch Menschen, wo wir sagen, da ist nicht super alles glatt gelaufen. Ich möchte euch gerne heute mit euch ein Ehepaar näher anschauen. Warum? Ich habe dieses Ehepaar in der Bibel entdeckt und habe gedacht, wow. Das ist ein richtiges Vorbild für mich. Und das fasziniert mich. Vielleicht gehst du jetzt deine Bibel durch und denkst, oh, welche Ehepaare gibt es da? Ich möchte einsteigen mit dem Ehepaar Aquila und Priscilla. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über Aquila und Priscilla etwas gelesen hast. Aquila und Priscilla werden nicht so oft erwähnt, sind auch nicht so die Personen, die im Rampenlicht stehen in der Bibel, sondern eher an der Seite. Ich fand es total spannend, mal auf die beiden zu schauen, auf dieses Ehepaar. Und ich habe für mich ganz viel mitgenommen und ich möchte euch einfach davon etwas erzählen, was ich da entdeckt habe. Und gleichzeitig möchte ich auch ein bisschen erzählen, was ich davon umgesetzt habe in meinem Leben. Und wenn ich jetzt etwas davon erzähle oder von mir rede, dann denkt nicht, der macht sich hier groß und erzählt lauter Stories. Nein, ich bin genauso ein Mensch wie du. Ich möchte einfach nur ein bisschen erzählen, wie das, was man hier in der Bibel liest, auch ganz real heute noch aktuell ist. Wir fangen also mal mit dieser Person an, Aquila und Priscilla. Wann werden sie das erste Mal in der Bibel erwähnt? Das erste Mal werden sie in der Apostelgeschichte erwähnt. Es kommt also ein Ehepaar aus der Neuen Testament, aus dem Neuen Testament. Und in Apostelgeschichte 18 tauchen sie das erste Mal auf. Ich nehme euch mit, Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 3. Und wer mitlesen möchte hier vorne, kann das gerne tun. Bald darauf verließ Paulus und Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst sehr kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein, und weil er derselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft. Hier also das erste Mal, dass dieses Ehepaar erwähnt hat. Und was hören wir, wenn wir nochmal den Text genau angucken? Das erste ist, dass wir sehen, dass der Aquila aus der Provinz Pontus stammt, das ist Nordtürkei. Und jetzt waren die wohnhaft gewesen in Rom. Ist zu damaligen Zeiten nicht der Nachbarort gewesen, ne? Wenn wir uns die Karte vorstellen, Rom und Pontus und Rom, vielleicht können wir auch eine Karte mal einblenden. Dann, ich habe es versucht, oh, es sieht beim Licht nicht so gut, ich habe versucht, das so ein bisschen zu punkten, wo die Gegend ist in der Nordtürkei, und dann den roten Punkt bei Rom gesetzt. Also, da kam er also her, sie lebten in Rom, und wir lesen etwas, wir lesen, dass sie Rom verlassen mussten. Warum mussten sie Rom verlassen? Wir können aus den Geschichtsbüchern des Schreibers Sueton lesen, dass es in Rom ein Tumult gab zwischen den Juden und den Christen. Und der Kaiser damals, Claudius, hat gesagt, wir machen radikalen Schnitt hier, wir schicken die Christen alle weg. Raus aus Rom, weg damit, dann habe ich das Problem nicht mehr in Rom. Und so wurde dieses Edikt erlassen und die Christen damals mussten Rom verlassen. Er vertrieb sie raus. Und wo gingen die beiden hin? Sie gingen nach Korinth. Warum sie nach Korinth gegangen sind, können wir aus dem Bibeltext nicht lesen. Wissen Sie nicht. Aber ich sehe, sie gehen schon wieder in ein anderes Land. Sie ziehen schon wieder um. Und jetzt passiert etwas. Sie bauen da ihre Arbeitsstätte auf. Sie sind vom Beruf Zeltmacher. Und da wird das neue Unternehmen aufgebaut. Sie verorten sich dort vor Ort und setzen sich dort ein und verdienen dort ihr Geld. Und jetzt kommt dieser Paulus vorbei. Der wartet auf Silas und Timotheus und er kommt da vorbei und lernt die kennen. Und stellt erstens fest, wow, die haben denselben Job wie ich. Die haben dieselbe Ausbildung, denn Paulus selber war ja auch Zeltmacher. Und was sehen wir? Die beiden nehmen ihn einfach mit ein. Hier steht es, die beiden luden Paulus zu sich ein, weil er dasselbe Handwerk übte. Das heißt, ganz erstmal, das war ein wirtschaftlicher Gedanke. Die bauen ein Unternehmen in Korinth auf und die brauchen einen Mitarbeiter. Und sie nehmen ihn dazu. Jetzt sind sie dann schon zu dritt in diesem Unternehmen. Ich habe mir gedacht, was muss das für eine geniale Zeit gewesen sein, wenn du so einen Mann in deinen eigenen vier Wänden hast, wenn du jemanden hast, der so viele Erfahrungen mit schon Gott hatte und der so gebildet war und der ja dir auch erklären kann, warum Jesus Gottes Sohn ist. Ich glaube, das war wirklich eine super gesegnete Zeit. Was ich persönlich mitgenommen habe, ist, die beiden waren einfach nur gastfreundschaftlich. Nichts anderes. Die haben nichts anderes gemacht, als nur die Tür aufgemacht und haben gesagt, komm rein. Nichts anderes. Und das hat mich ermutigt, als ich das las, gastfreundschaftlich zu sein. Manchmal weiß man ja gar nicht, wer zur Tür reinkommt, wenn man gastfreundschaftlich ist. Ich weiß nicht, ob die gleich wussten, wer Paulus ist, als sie die Tür aufmachten. Aber sie machten die Tür auf und er kam rein. Gastfreundschaftlich sein. Und das hat mich inspiriert, ich möchte gerne gastfreundschaftlich sein. Ich möchte gerne Menschen auch einladen und die Tür aufmachen. Und ich erlebe immer wieder spannende Dinge, wenn man einfach mal die Tür aufmacht und Menschen kennenlernt und plötzlich selber gesegnet wird von denen, die zur Tür reinkommen. Ich selber habe, oder wir als Familie, wir haben in Corona-Zeiten einer Familie einfach mal, die Urlaub machen wollten, die Tür geöffnet. Die hatten plötzlich keine Möglichkeit wegen Corona, dass sie Urlaub machen konnten. War alles abgesagt. Und gesagt, okay, wir machen die Tür auf. Kommt zu uns. Und dann kamen die mit ihren 4 Kindern zu uns. Wir kannten die vorher gar nicht. Ich hatte die noch nie gesehen. Nichts. Aber ich dachte, gut, ihr wisst nicht, wo ihr Urlaub machen könnt? Kommt zu uns. Wir sind jetzt auch kein besonderer Urlaubsort in Stapelfeld. Ist jetzt nicht so, dass wir direkt irgendwie an der See liegen. Aber einfach die Tür aufzumachen und sagen, kommt zu uns und Gemeinschaft zu haben. Was gemeinsam zu haben. Wir werden uns die Zeit schon gemeinsam gestalten. Und ich habe erlebt, wie toll das ist, plötzlich Menschen im Haus zu haben, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Und habe ganz viel von denen gelernt. Fand es eine tolle Zeit. Genau das, wie die das gemacht haben. Man wird gesegnet, indem man einfach mal die Tür aufmacht. Und das Tolle war, unsere Kinder sind super klargekommen mit deren Kindern. Die Ehefrauen sind super klargekommen. Ich bin mit dem Ehemann gut klargekommen. Also wir hatten eine gute Zeit. Wir hatten als Ehepaar einen guten Zeitenaustausch. Es war wirklich gesegnet. Und ja, das Haus war voll. Ne? Ihr habt gerade gesagt, wir haben 5 Kinder, wir sind zu 7 zu Hause und plötzlich kommt eine Familie auch mit 6 Personen. Das Haus war voll, ja, es war voll. Aber wir haben das hingekriegt. Wir haben überall irgendwo Matratzen hingelegt und wir haben alle schlafen können. Das war schon wirklich eine gute Zeit. Gastfreundschaft zu sein, das habe ich mitgenommen. Gucken wir mal, was da weitergeht bei der Geschichte. Wo werden sie das nächste Mal erwähnt? Apostelgeschichte 18, Verse 18 bis 21. Paulus blieb danach noch einige Zeit in Korinth. Schließlich nahm er Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila die Seereise nach Syrien an. Bevor sie nach Kenchrea an Bord gingen, ließ er sich das Haar wieder schneiden, das er wegen eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Sie baten ihn, länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn es Gottes Wille ist, sagte er, werde ich wieder zu euch kommen. Und dann brach er wieder auf. Lesen wir das hier richtig? Nach einiger Zeit, wenn man das so ein bisschen recherchiert, waren das ungefähr 1,5 Jahre, geht Paulus weiter. Gut, das wissen wir ja aus den ganzen Geschichten. Paulus war jetzt nicht jemand, der sesshaft war, sondern er war recht umtriebig, denn er hatte es als Ziel, dass das Evangelium in ganz Europa bekannt wird. Dementsprechend war der auch unterwegs. Aber er nimmt dieses Ehepaar mit. Dieses Ehepaar, heißt in der Bibel, steigt mit ein. Sie sind wieder bereit, umzuziehen. Sie gehen mit dem Paulus. Die wissen noch nicht, was sie dort erwartet. Die ziehen auch nicht in ihre Heimat zurück, sondern wieder an einen anderen Ort. Aber sie lassen sich darauf ein. Ich glaube, dass das Ehepaar gemerkt hat, Gott möchte uns an einem neuen Ort haben, Gott möchte uns mit Paulus unterwegs sehen und sie sind bereit, einen Step weiterzugehen. Wir lesen ja, dass er dann das Ehepaar auch zurücklegt. Aber dieses Ehepaar lässt sich von Gott gebrauchen. Dieses Ehepaar merkt, Gott möchte uns an einem neuen Ort haben und wir gehen jetzt mit diesem großen Paulus an diesen Ort. Und sie machen das. Wir werden gleich sehen, was dann Spannendes passiert ist. Was ich aber aus diesen Zeilen mitnehme, ist, dass dieses Ehepaar diese Bereitschaft hat, sich auf Gott einzulassen und sich von Gott den Weg weisen zu lassen. Und ich möchte euch Mut machen, einfach in eurem Leben von Gott euch führen zu lassen. Keine Sorge, das heißt nicht, dass ihr jetzt morgen umziehen müsst. Das nicht. Aber sich von Gott führen zu lassen und Gottes Wege sich zeigen zu lassen. Dieses Ehepaar wusste, es ist wieder Zeit umzuziehen, wieder alles Zelte abzubrechen, wieder das Unternehmen zu verkaufen oder abzugeben, an einen anderen Ort zu ziehen, neues Unternehmen aufbauen, Das kam alles auf sie zu. Aber sie waren bereit, sich von Gott führen zu lassen. Ich selber habe gedacht, genau das möchte ich auch. Mit meiner Frau zusammen gesagt, ja, wir wollen uns von Gott führen lassen. Wir kommen gar nicht aus dieser Gegend hier. Und vor mehr als 10 Jahren hat uns Gott gesagt, im Gebet, unabhängig, meiner Frau und mir, nicht gleichzeitig, packt eure Sachen und zieht nach Hamburg. Ich war noch nie in Hamburg vorher. Ich kannte diese Stadt nicht. Ich kannte keinen einzigen Menschen in dieser Stadt. Ich habe nur gehört im Sachkundeunterricht in der Grundschule, dass es diese Stadt gibt. Und ich wusste, dass dass da ein Fluss namens Elbe vorbeifließt. Mehr wusste ich von dieser Stadt nicht. Und nun sagt Gott zu uns als Familie, packt es zusammen. Wir hatten 2 Kinder, wir erwarteten unser drittes Kind und nun sollten wir zusammenpacken und los. Und wisst ihr was? Wie gesagt, Gott, wenn das dein Wille ist, dann gehen wir. Aber kümmere dich um alles. Andere. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich wusste auch nicht, was es bedeutet, eine Großstadt zu ziehen. Ich kam vom Land. Und ich wusste auch nicht, wie das ist, eine Wohnung zu finden in einer Großstadt. Dort, wo ich herkam, auf dem Land, da konnte man sich aussuchen, in welcher Wohnung man wohnte. Und hier in der Großstadt muss man sich bewerben um eine Wohnung. Aber wisst ihr, ich hab Gott erlebt. Wir hatten keine Wohnung. Und meine Frau und ich haben gesagt, okay, wir fahren einfach nach Hamburg. Wir fahren nach Hamburg und gucken, ob eine Wohnung frei ist. Und dann war das wirklich so, als wir entschieden haben, wir fahren, einen Tag vorher haben wir so eine Anzeige bekommen und dann wurde klar, Wohnungsbesichtigung ist am Samstag. Okay, wir wollten ja sowieso dahin fahren, sind wir Samstag hingefahren. Ich dachte, wow, 30 Mitbewerber, wie sollen das jetzt werden? So viele Leute vor der Tür, völlig geflasht. Aber ich habe etwas erlebt, wo ich bis heute noch bewegt bin. Unmittelbar, wir waren ein bisschen zu früh da, saßen wir unweit von dieser Wohnung auf einer Bank. Und da kam eine Person vorbei und sprach uns den Segen Gottes zu. Und die Person ging wieder. Ich habe die Person nie wieder getroffen. Nie wieder. Ich weiß nicht, welche Person das war. Aber sie segnete uns und ich ging in die Wohnung. Und 2 Tage später haben wir einen Anruf gekriegt, wollen Sie die Wohnung haben? Ich sagte, ja, gerne. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt mit unserem 10 Tage alten Kind und sind nach Hamburg gefahren und sind dort eingezogen. Ich habe erlebt, was es bedeutet, sich auf Gott einzulassen und Gott bereitet alles vor. Es war nicht immer alles einfach, aber Gott sorgt vor. Gehen wir weiter? Wie geht's weiter? Wir gucken in Apostelgeschichte 18, die Verse 24 bis 28. Jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Ich nehme euch mit rein. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus, unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan hatte und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten die Lehre Gottes noch genauer. Da sind sie nun alleine. Da ist dieser Paulus weg. Sie haben wahrscheinlich eine sehr Menge von ihm gelernt und gehört. Und jetzt kommt ein Mann in diesen Ort und fängt zu predigen. Der ist einfach ein begabter Redner. Die Leute hören ihm zu. Sie sind begeistert von ihm, was sie hören und verstehen das. Er hat eine wunderbare Gabe zu reden. Aber wenn man Paulus zurück, ich meine Aquila und Priscilla, hören auch zu und sie merken, der kann gut reden, aber da fehlt noch was Wichtiges. Was lesen wir da? Wir lesen, wenn man, er Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Das heißt, er hatte das noch nicht alles mitbekommen, was es mit Jesus auf sich hatte. Warum Jesus ans Kreuz gegangen ist, warum er auferstanden ist, warum, wo Jesus jetzt ist und was das, was Jesus jetzt noch bewirkt. Aquila und Priscilla hören hin, sie verstehen das. Und was machen sie das? Sie machen nichts anderes als das, was sie am Anfang gemacht haben. Sie öffnen die Tür für diesen begabten Redner. Sie öffnen ihm die Tür, holen ihn herein und erklären ihm, wie es weiterging nach Johannes dem Täufer. Und erzählten ihm. Sie erzählten ihm das weiter, was Paulus ihnen erzählt hatte. Und wir können in der Bibel lesen, Apollos war wirklich ein begnadeter Redner. Später können wir lesen, wie er einfach ein bekennender Christ war, der Menschen für Jesus gewonnen hat. Weil er diese Gabe auch hatte, das richtig gut rüberzubringen. Aber es war Aquila und Priscilla, die ganz einfach nur ihm die Dinge erklärt haben. Aquila und Priscilla wurden durch Paulus gesegnet und jetzt wurden sie zum Segen. Aquila und Priscilla waren nicht die begnadeten Redner, die immer vorne standen. Das waren nicht immer die, die im Mittelpunkt standen. Nein, das waren Menschen wie du und ich. Weil sie ließen sich von Gott gebrauchen und wurden damit zum Segen für viele. In 1. Korinther 3 steht, Paulus hat gepflanzt und Apollos hat gegossen. Gott hat das Gedeihen ergeben. Ich finde es faszinierend, wie Gott seine Gemeinde gebaut und wie er die Menschen gebraucht, so ganz unterschiedlich, nach seiner Begabung, nach dem, wie Gott einen ausgestattet hat. Und wenn du hier in der Reihe heute sitzt und sagst, ich bin nicht der Redner, ich bin nicht der, der gerne da vorne steht, ich arbeite gerne im Hintergrund, dann lass dich heute ermutigen, Gott braucht die Menschen im Hintergrund. Dann lass dich heute ermutigen, Gott braucht dich an deiner Stelle, weil seh mal, was da passiert ist. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht und was du hörst. Wie viele Apollosse gibt es in deinem Umfeld, wo Menschen etwas wissen, aber noch nicht alles wissen von Jesus? Dann lass dich gebrauchen, von Jesus zu erzählen, das weiterzugeben. Auf deine Art, wie du dich wohlfühlst, wie du denkst, dass es gut ist, aber sei echt und erzähl es. Ich finde es spannend, wie Gott immer so Puzzleteile an Puzzleteile zusammenfügt und etwas ergänzt. Und Gott hat das groß im Blick. Er gebraucht Aquila und Priscilla. Sie werden gesegnet durch Paulus und die Anwesenheit. Sie werden zum Segen für Apollos. Und mich bewegt es zu sehen, dass das, was wir da lesen, heute immer noch aktuell ist. Ich nehme euch in eine kleine Sache mit. Ich habe erzählt, dass ich da in der AHFS arbeite. Und vor 8 Jahren habe ich eine Schülerin in meinem Unterricht gehabt. Ich arbeite auch manchmal als Lehrkraft nebenbei noch in der AHFS. Diese Schülerin, ich hatte sie in Physik, ganz trockener Stoff, war jetzt nicht so ihr Lieblingsthema. Ich lernte sie kennen, wir hatten Unterricht. Ich wusste nicht, dass diese Schülerin ein paar Jahre später meine eigene Tochter zur Taufe begleitet, die letztes Jahr sich hat taufen lassen. Diese Schülerin kommt an meine Tochter ran an Themen, die ich manchmal nicht reinkomme. Die Älteren kennt das, wenn Teenies pubertierend werden, dann wird es spannend und dann kommt man nicht mit jedem Thema mehr an seine eigenen Kinder ran. Man versucht es, aber manchmal merkt man, dass junge Menschen besser mit Themen noch rankommen als selber. Diese Schülerin, der ich gegenüber saß, die führt jetzt Gespräche mit meiner Tochter, die beten zusammen, die tragen sich einander, die teilen einander die Sorgen, die Nöte. Und ich bin begeistert, wie Gott das macht. Ich hätte es damals nicht gewusst. Aber ich bin fasziniert, wie Gott Puzzleteil an Puzzleteil zusammensetzt und dadurch gebrauchen lässt. Ich bin begeistert, wie diese Schülerin für meine Familie betet, für meine Kinder betet und da ist. Kommen wir zu Apollos und zu Priscilla und Aquila zurück. Wir gucken mal in die nächste Szene. Wir haben jetzt kennengelernt, Rom, Korinth, Ephesus, das waren ihre Stationen. Wenn wir jetzt in den ersten Korintherbrief reingucken, in Kapitel 16, das ist also recht am Ende, dann lesen wir Folgendes. Die Gemeinde der Provinz Asien lassen euch grüßen. Besonders herzliche Grüße senden euch Aquila und Priscilla, die durch den Herrn mit euch verbunden sind, so wie die Gemeinde in ihrem Hause zusammenkommt. Hat man das gerade richtig gelesen? Ich lese es nochmal vor. Das ist ein Brief an die Korinther. Die Gemeinde der Provinz Asien lassen euch grüßen. Besonders herzlich senden euch Aquila und Priscilla, die durch den Herrn mit euch verbunden sind, so wie die Gemeinde, die ihrem Hause zusammenkommt. Da grüßen also Aquila und Priscilla und die haben eine Gemeinde in ihrem Wohnzimmer. Die haben einfach dieses Prinzip, ich öffne die Türen, lass Menschen rein, weiter umgesetzt. Und plötzlich sind es nicht nur eine Person wie Apollos, sondern eine ganze Gemeinde im Wohnzimmer. Ich finde es spannend, wie Gott dieses Ehepaar gebraucht und begleitet und Stück für Stück mit neuen Aufgaben verantwortet. Und ihr Gemeindeleiter wisst, was es bedeutet, eine Gemeinde zu leiten. Es ist nicht immer alles einfach und schwierig, leicht. Es gibt auch herausfordernde Momente, es gibt schöne Momente. Aber was sie machen ist, sie lassen sich einfach hier auf Gottes Wirken ein. Sie lassen sich gebrauchen, sie sind gesegnet und werden zum Segen für eine ganze Gemeinde, die in ihrem Wohnzimmer sitzen. Sie lassen sich von Gott gebrauchen. Sie lassen sich von Gott gebrauchen. Und ich finde es immer und immer wieder spannend, auch in meinem eigenen Leben, zu sehen, was es bewirkt, wenn man sich von Gott gebrauchen lässt. Ein großes Beispiel ist meine eigene Frau mir geworden. Meine eigene Ehefrau sagte vor einiger Zeit, dass Gott ihr das aufs Herz gelegt hat, etwas anderes zu machen, als sie bisher gemacht hat. Sie möchte gerne Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleiten, unterstützen, beraten, für sie da sein. Und das war ein langer Weg der Ausbildung, den sie vor sich hatte. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben 5 Kinder, wir haben auch ein besonderes Kind, unser erstes Kind hat eine Behinderung und muss gepflegt werden. Und dann sagt meine Frau mir, Gott hat mir aufs Herz gelegt, eine Ausbildung zu machen. Und ich sage, ja, wenn Gott das so gemacht hat, dann machen wir das. Und ich erlebe das, wie Gott meine Frau gebraucht, wie er durch diese Ausbildung neben Familie und allem anderen gebraucht, wie sie durchträgt, durchhilft und sie jetzt zum Segen wird. Ich bin begeistert von meiner Frau. Ich staune über sie. Dass sie sich hat so gebrauchen lassen und gebrauchen lässt von Gott, dass sie zum Segen wird für viele. Es lohnt sich, auf Gott sich zu verlassen. Er möchte dich segnen und möchte, dass du zum Segen wirst. Wir kehren nochmal weiter, gucken in die Bibel zurück und gucken uns die nächste Szene an. Wir kommen in den Römerbrief. Römerbrief, auch hier wieder am Ende des Römerbriefes. Hier lesen wir, Grußworte am Ende. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeitenden im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Hause zusammenkommt. Der Brief geht an die Römer. Haben wir richtig gelesen, ne? Der Brief geht an die Römer. Wo befindet sich dieses Ehepaar gerade wieder? Es befindet sich in Rom. Das heißt, die waren schon wieder bereit, umzuziehen und sich neu von Gott gebrauchen zu lassen und wieder auch eine Gemeinde in ihrem Hause. Wieder haben sie sich hier von Gott führen lassen. Und noch viel mehr, hier ist etwas, dass sie hier eine Herausforderung angenommen haben. Hier steht ja, dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nicht-jüdischen Gemeinden. Dieses Ehepaar, wir wissen nicht genau die Situation, die können wir nirgendwo in der Bibel finden. Wir wissen nicht genau, was sie gemacht haben. Wir wissen nur diesen einen Satz, sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Aber nicht nur Paulus ist ihnen dankbar, sondern auch alle nicht-jüdischen Gemeinden sind ihnen sehr, sehr dankbar. Dieses Ehepaar wird nicht nur zum Segen für einen Einzelnen, für eine Gemeinde, sondern für Gemeinden. Weil sie etwas gemacht haben, was hier nicht groß beschrieben wird. Aber sie haben sich von Gott gebrauchen lassen. Sie haben Herausforderungen angenommen. Sie haben Herausforderungen von Gott wirklich als etwas von Gott genommen, was Gott möchte von ihnen. Und sie haben Gott erlebt. Mir selber geht es ganz oft so, dass ich in Situationen bin, wo ich vor Herausforderungen stehe. Auch beruflich. Ihr wisst, ihr habt es vorhin erzählt, die AHFS ist ein Bildungsträger, ein christlicher Bildungsträger. Und es ist wir haben manche Herausforderungen vor uns. Vor einigen Jahren haben wir entschieden, ihr habt es auf der Karte gesehen, eine Kita, eine Grundschule und eine Stadtteilschule in Bergedorf zu gründen. Für Bergedorf, Bergedorfer sagen nicht, dass sie Hamburger sind, sondern sie sind Bergedorfer. Und die Bergedorfer fahren ja nach Hamburg rein in die Stadt, weil sie fühlen sich eigentlich gar nicht wie Hamburger. Und wir wussten nicht als AHFS, auf was wir uns da einlassen. In Bergedorf 3 Bildungseinrichtungen zu gründen und aufzubauen. Und ich sage euch, das ist echt herausfordernd. Überzeugt mal einen Hamburger rauszufahren nach Bergedorf zur Arbeit. Der sagt, das ist am Ende der Welt. Da fahre ich nicht hin. Wenn man ihm dann erklärt, dass es mit der S-Bahn oder mit der Regionalbahn doch relativ zügig sein kann, das ist super weit weg. Da will ich nicht hinfahren und arbeiten. Das ist echt spannend und herausfordernd. Und ich stehe manchmal da in meiner Verantwortung und sage, ich weiß nicht, wie ich das übermorgen stemmen soll, weil mir Mitarbeitenden fehlen. Ich weiß es manchmal nicht. Aber wisst ihr, das treibt mich manchmal wirklich zu Gott und sage, Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich das Problem lösen soll. Absolut nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da mehrere hundert Kinder und Jugendliche in Bergedorf sind, die bewusst sich für die AHFS entschieden haben, die unbedingt in der Schule oder in der Kita sein wollen. Menschen, Eltern, die wollen, dass Kinder von Gottes Wort hören oder auch einfach Menschen da sind, die du dorthin gebracht hast, obwohl sie noch Gottes Wort nicht kennen. Bitte, Herr, schenk du auch Mitarbeitende. Berufe du Mitarbeitende, die den Weg auf sich nehmen und dorthin fahren. Das ist manchmal echt, echt herausfordernd. Und es ist nicht alles einfach. Aber ich will mich auf diesen großen Gott verlassen. Ich will festhalten, so wie Aquila und Priscilla an diesem Gott festhalten und sich gebrauchen lassen und Dinge tun und zum Segen werden. Mich bewegt es immer wieder zu erleben, wie Gott dann doch Menschen bewegt, plötzlich zu der AHFS zu kommen, sich gebrauchen zu lassen. Als Erzieher, als Erzieherin oder als Lehrkraft oder sonst irgendwie. Eine bewegende Situation war neulich, eine Person sagte zu mir, Joel, ich habe mich eigentlich woanders beworben. Ich wollte woanders arbeiten. Aber dann klingelte das Telefon. Eine wildfremde Person war am Telefon und sprach mich persönlich mit Namen an und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dir sagen, es gibt eine freie Stelle an der AHFS. Guck dir das an. Die Person legte auf, sie kannte die Person nicht. Sie hatte sich nicht weiter mit der Person auch kontaktiert. Aber da kam dieser Anruf und die Person kam dann zu uns und sie wusste, Gott möchte mich hier gebrauchen. Und sie kam zu einem Moment, wo die Not, Personalnot echt groß war. Und da merke ich jedes Mal, ich kann nichts machen. Ich kann noch so viel Werbung schalten und von der AHFS reden. Ich kann noch so viel mir Mühe geben, dass Menschen zu uns kommen. Es geht nicht. Es macht Gott. Und er gebraucht wieder andere Menschen dazu. Es macht Gott. Und deswegen will ich an diesem Gott festhalten. Deswegen will ich mich von diesem Gott segnen lassen und zum Segen werden. Und somit komme ich zu meiner letzten Bibelstelle, wo die beiden das letzte Mal auftauchen. Im 2. Timotheus nämlich. 2. Timotheus 4, Vers 19. Auch hier wieder, nur ganz klein, am Ende des Timotheusbriefs. Grüß Priska und Aquila sowie die Familie des Onesiphorus. Das heißt, hier muss man das thematisch einordnen, es sind ungefähr 10 Jahre später, grüßt noch einmal Paulus dieses Ehepaar. Und Timotheus war da zu der Zeit in der Gegend um Ephesus wieder unterwegs. Das heißt, die waren schon wieder in Ephesus. Der Ort war ihnen zwar schon bekannt, aber die waren wieder bereits umgezogen von Rom nach Ephesus. Ich habe das mal nachgerechnet, das war innerhalb von 15 Jahren, sind die also mehrmals umgezogen. Jetzt könnte man fragen, ist das das, was Gott von mir möchte? Nein, das ist jetzt nicht der Standardlebenslauf, den Gott von einem möchte, dass man permanent umzieht. Aber ich sehe, dieses Ehepaar ist einfach bereit, den Weg Gottes zu gehen. Das, was Gott für sie aufs Herz gelegt hat, umzusetzen. Und sie führen ein gesegnetes Leben und sie werden zum Segen für viele. Und ich möchte dir gerne einfach an diesem Beispiel heute, von diesem Ehepaar, einfach Mut machen, sich auf diesen Gott einzulassen, sich segnen zu lassen und zu erleben, wie Gott einen gebrauchen möchte, wie Gott einen segnen möchte und damit du zum Segen wirst. Egal in welcher Lebenslage du bist, ob du alt oder jung bist, ob du Familie hast oder alleinstehend bist, ob du Gesundheit hast oder gerade krankheitsmäßig angeschlagen bist. Gott will dich gebrauchen. Und zwar jeden von uns. Und möchte dich segnen und zum Segen werden lassen. Deswegen lass dich von unserem großen Gott segnen. Lass dich segnen und erlebe Spannendes mit unserem Gott. Amen.